5. Die Fliege als Erhalterin gesunder Luft am 17. März 1842. Ihr werdet an einem warmen Sommertage schon zu öfteren Malen die Erfahrung gemacht haben, dass besonders an einem schwülen Nachmittage sich nicht selten des müden Menschen ein süßer Schlaf bemächtigen will. Wer da noch in der vollen Jugend ist, der kann sich denselben wohl durch allerlei Mittel vertreiben. Dergleichen da wären besonders leibliche Bewegungen oder sonstige unterhaltende Stellungen, in welchem der jugendliche Mensch also geweckt wird, dass der Schlaf ihn nicht so leicht bemeistern kann. Aber ganz anders verhält es sich mit schon ganz bejahrten Menschen, deren Glieder schon vieles mitgemacht haben und daher auch steifer, mühseliger und schläfriger geworden sind. Wenn bei denen an einem solchen Tage die sie umgebende Luft ihres Lebensstoffes in Hinsicht auf ihren Bedarf ermangelt, so tritt dann auch sobald die erwähnte Schläfrigkeit ein, und ein solcher Mensch vermag sich dann nicht aufrecht zu erhalten. Damit ihr aber das Nachteilige solchen Schlafes vollkommen ersehen möget, so ist es notwendig, vorher einen Blick auf den natürlichen Schlaf des Menschen zu werfen. Warum wird denn der Mensch natürlicherweise zur Nachtzeit schläfrig und nicht also am Tage? Die Ursache ist zwar ganz natürlich, aber da gar viele das Gebiet der natürlichen Sphäre noch nicht erkannt haben, so ist ihnen auch zumeist die Ursache des natürlichen Schlafes unbekannt. Und so sehet denn, wenn das Licht der Sonne als der positiv polarische Teil des natürlichen Lebens seine Strahlen auf eine oder die andere Erdhälfte nicht mehr spendet, so wechselt auf der Erde die Polarität auch immerwährend, so zwar, dass so oft für irgendeinen Teil der Erde die Sonne untergegangen ist, derselbe auch schon sogleich anfängt, negativ polarisch zu werden. Der negative Pol des Lebens aber entspricht ganz vollkommen dem gleichen der Erde. Wie dieser aber an und für sich der natürlichen Lebenstätigkeit widerstrebt, also auch der dementsprechende im Menschen, indem er die positive Elektrizität im Menschen mehr und mehr aufzehrt und dieser somit die äußere Lebenstätigkeit auch mehr und mehr verliert. Bei welcher Gelegenheit dann jene zarten, beweglichen Teile, als zum Beispiel die Augenlider sind, diesen Nachlass zuerst verspüren und sich darum auch nicht mehr aufrecht zu erhalten vermögen und bald nach ihnen, so nach auch alle anderen Teile des Leibes, in denselben geschwächten Zustand übergehen, welcher Zustand dann den natürlichen nächtlichen Schlaf beim Menschen ausmacht. Fängt dann wieder der Morgen und der Aufgang der Sonne sich zu nähern an, so vermehrt sich auch oder wird stets stärker und stärker der positive Pol und der Mensch wird geweckter und geweckter, das heißt, sein Schlafzustand wird schwächer, welches Abnehmen der negativen Polarität und verhältnismäßige Zunehmen der positiven so lange andauert, bis der Mensch vollkommen wach wird. Es fragt sich jetzt nur noch einzig darum, in welchem Verhältnis der natürliche Schlaf zu dem vorerwähnten Tagesschlaf steht. Ist dieses begriffen, so haben wir schon nahe die ganze bedungene Sache. Dieser Tagesschlaf ist dem natürlichen Schlafe ganz entgegengesetzt. Nachdem er nicht von einer Abnahme der positiven Elektrizität herrührt, sondern nur von der Übersättigung derselben. Und Übersättigung aus dem Grunde, weil ein weniger regsamer Körper all die aufgenommene Elektrizität nicht mehr aufzuzehren oder vielmehr auszutauschen vermag in die gerechte Vielheit der Negativen. Wenn so nach das Positive anfängt zu überwiegen, so fängt dann auch das Negative in demselben Verhältnisse an, sich zu vermindern. Was ist nun die Folge davon? Solches ist sehr leicht zu begreifen. Wenn ihr betrachtet, wie zwei ungleichkräftige Menschen miteinander ringen, je schwächer der Schwächere wird, desto mehr Gewalt bekommt der Stärkere über ihn. Ist aber einmal der Schwache vollends besiegt, so hat es auch mit der Stärke des Stärkeren ein Ende. Darum er nichts mehr hat, auf das er seine überwiegenden Kräfte stützen könnte. Jede Kraft aber ist so gut wie keine Kraft mehr, sobald sie keinen Stützpunkt hat oder nichts, an das sie sich lehnen könnte. Seht nun, meine Lieben, gerade also verhält es sich auch mit dem Menschen, so er am Tage vom Schlafe befallen wird. Das heißt, und wohlgemerkt, an einem mit Elektrizität überfüllten, schwülen Sommertage. Was haben aber da denn schon wieder unsere Fliegen zu tun? Seht, da wird sogleich wieder ein sehr bedeutender Nebenzweck dieses Tierchens von großer Nützlichkeit herauskommen. Und zwar einer von den zwei schon gestern im Vorhinein versprochenen. Seht, diese Tierchen umschwirren und umsumsen und umtrippeln gar sorgfältig einen solchen Tagschläfer und saugen durch ihre Füße und ihre sonstigen Härchen und Spitzchen die zu viele positive Elektrizität in sich, damit dadurch bei dem Schläfer diese positive Elektrizität, ungeachtet ihres übermäßigen Vorhandenseins, nicht gänzlich die negative unterdrücken kann und demzufolge der schlafende Mensch sein natürliches Leben auch fort erhält. Wenn aber solches nicht der Fall wäre, dass da solche unbeachteten Regulierer dieses natürlichen Lebensstoffes tätigst das möglichste Gleichgewicht aufrecht erhielten, so wäre es mit dem natürlichen Leben auch in demselben Augenblick aus, sobald die positive Elektrizität die negative gänzlich besiegt hätte. Der schlafende Mensch treibt diese lästigen Erwecker, solange er nur immer kann, zwar fleißig weg, allein das tut nichts zur Sache, denn solange er noch diese kleinen Belästiger von seinem Leibe abzuwehren vermag, solange auch ist noch keine Gefahr für sein Leben vorhanden, hat ihn aber einmal der Schlaf vollends gelähmt, da haben dann auch diese Belästiger ganz freien Spielraum und verhüten unfehlbar, dass dem Schlafenden etwas sein Leben Gefährdendes zustoßen könnte. Hat sich mit der Zeit und manchmal allein durch die tätige Mitwirkung dieser Belästiger die gegenseitige Polarität wieder mehr und mehr ausgeglichen, als dann wird der Schläfer wieder wach und treibt emsig diese gewisse Art kleinen Naturlebensschutzgeister von seinem Leibe. Allein, da mag er sie auch immerhin wegtreiben, denn so er wieder wach geworden ist, ist auch alle Gefahr so gut wie vollkommen vorüber. Nun, meine lieben Kleinen, wie gefällt euch diese Nebenverrichtung dieses Tierchens? Ihr müsst ja sagen, dass solches überaus weise und gütig von mir eingerichtet ist. Und ich sage euch noch hinzu, wenn ihr dereinst erst den vollkommenen Zweck eines solchen Tierchens im Geiste werdet überschauen können, dann werdet ihr euch erst wundern und sagen, wie groß und gut bist du, o heiliger Vater, da du schon in solche unbedeutend scheinende Geschöpfe, solche unergründlich wohlweisen Zwecke gelegt hast. Wer kann dir auch nur für eine Fliege genug danken, dich loben und preisen? Woher aber werden wir erst Worte, Gedanken und Empfindungen nehmen, um deine Erhabenheit, endlose Liebe und Weisheit in einem vollkommeneren deiner Geschöpfe zu beloben, zu empfinden und dankbarst anzuerkennen. Ja, meine lieben Kindlein, in einer Sonne liegt freilich wohl noch Größeres, denn in einer Fliege, wer aber mich erkennen will, der muss zuerst in die kleine Schule gehen und in dieser den lieben Vater zu erkennen anfangen. Hat er in dieser bestanden, so wird er sicher auch hernach in der größeren bestehen und wird sich freuen über die Maßen, da er das selbst erkennen wird, dass derselbe liebevollste heilige Vater, der das selbst die kleine Fliege lenkt und leitet in ihrem kleinen Wirkungskreise, dort Sonnen führt durch ungemessene Bahnen und den erhabensten und mächtigsten und vollkommensten Geistern vorschreibt Gesetze der ewigen Liebe. Seht, meine Lieben, solches alles werdet ihr erst dereinst vollkommen erkennen. Und lasset uns denn wieder zurückkehren in dessen enge und bis jetzt noch völlig unbeachtete Wirkungskreise. Das heißt, lasst uns wieder zurückkehren zu unserer kleinen Fliege und an derselben noch einen wohlnützlichen Nebenzweck beachten.